stelle vor, du müsstest einen Text lesen, bei dem ein einziges grammatikalisches Detail quasi das Schicksal der Welt verändert.
Mhm.
Und das ist jetzt echt nicht übertrieben. Also ein einziger Buchstabe, eine minimale Verschiebung in der Sprache und plötzlich geht es nicht mehr nur um das Vorbild eines einzelnen Mannes, sondern um die Rettung der gesamten Menschheit.
Ja, das klingt erstmal wie aus einem Hollywood-Film, aber genau da nehmen wir dich heute mit rein.
Exakt. Wir machen heute nämlich einen ausführlichen Deep Dive in das Quellenmaterial von Dr. Robert Van Noy. Genauer gesagt geht es um das Transkript seiner Vorlesung 22 über alttestamentliche Geschichte.
Genau.
Und spezifisch schauen wir uns den abrahamitischen Bund in Genesis Kapitel 12 und 15 an.
Und auf den ersten Blick wirkt das Ganze natürlich wie staubtrockene Geschichte.
Richtig trocken, ja.
Aber unter dieser akademischen Oberfläche verbirgt sich halt ein unheimlich dichtes Netz aus antiken Vertragsgesetzen, ziemlich blutigen Ritualen und wirklich tiefgreifenden theologischen Konzepten.
Und unsere Mission heute ist es, genau das aufzudröseln, also zu verstehen, wie vermeintlich langweilige hebräische Grammatik und das Zerschneiden von Tieren logisch zusammenhängen.
Absolut.
Lass uns direkt da reinspringen. Wir sind in Genesis 12. Ein Mann namens Abraham lebt in Haran, hat keine Erben und so völlig aus dem Nichts fordert Gott ihn auf, seine gesamte Existenzgrundlage aufzugeben. Warum ist das, warum markiert Dr. Van Noy genau diesen Aufbruch als so einen massiven Wendepunkt?
Also der Schlüssel dafür liegt eigentlich im Kontrast zu den Kapiteln davor. In Genesis 12, die Verse 1 bis 3, da verspricht Gott, Abrahams Namen groß zu machen.
Mhm.
Für unsere modernen Ohren klingt das jetzt vielleicht wie ein nettes Kompliment oder das Versprechen von Ruhm auf Instagram sozusagen.
Ja, so Influencer-mäßig.
Genau, aber im strukturellen Kontext der Genesis ist das eine hochbrisante Aussage. Denn kurz davor in Kapitel 11 beim Turmbau zu Babel, da lesen wir, wie die Menschen mit enormem Aufwand versuchten, sich selbst aus eigener Kraft einen Namen zu machen. Sie wollten Bedeutung förmlich erzwingen.
Und dieses Motiv der erzwungenen Macht, das zieht sich ja sogar noch weiter zurück, oder? Also in Genesis 6 tauchen doch diese Söhne Gottes auf.
Richtig, ja.
Die zeugen Nachkommen und im hebräischen Text werden die wörtlich als Männer des Namens bezeichnet.
Exakt.
Da ging es ja auch um dieses gewaltsame An sich reißen von Autorität, was ja dann in einer totalen moralischen Katastrophe endete.
Genau. Und bei Abraham dreht sich dieses Prinzip der menschlichen Anstrengung jetzt komplett um.
Mhm.
Hier ist ein alter, kinderloser Mann, der physisch überhaupt nicht mehr in der Lage ist, sich selbst irgendein dynastisches Vermächtnis zu bauen. Und Gott schenkt ihm genau das, was die Erbauer von Babel gewaltsam an sich reißen wollten.
Er kriegt es einfach so.
Ja. Abraham bekommt die Größe nicht durch eigene Leistung, sondern als reines Geschenk. Und genau an diesem Punkt in Genesis 12 fällt dann der Satz, der einen regelrechten Krieg der Kommentatoren auslöst.
Okay, was für ein Satz?
Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden.
Mhm. Okay, hier müssen wir jetzt echt ein bisschen ausholen.
Ja.
Weil an dieser Stelle prallen in den Quellen völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Es gibt eine massive linguistische Debatte über die Übersetzung von genau diesem einen Satz.
Mhm.
Der taucht in der Genesis insgesamt 5-mal auf. Ne? 3-mal steht das hebräische Verb in der sogenannten Niphal-Form und 2-mal in der Hitpael-Form.
Ja, das ist der Knackpunkt. Die linguistische Konvention besagt da, stark vereinfacht, die Niphal-Form wird im Hebräischen normalerweise passiv übersetzt,
okay,
während die Hitpael-Form oft reflexiv genutzt wird. Und ein sehr renommierter Kommentator, Ephraim Speiser in der Enker-Bibel, der pocht extrem auf diese reflexive Bedeutung.
Also er sagt, es muss reflexiv sein.
Genau. Er argumentiert, dass wir konsequenterweise alle 5 Stellen reflexiv übersetzen müssen. Eben weil diese Hitpael-Form 2-mal auftaucht und angeblich keine passive Lesart zulässt.
Was würde das dann übersetzt heißen?
Das würde bedeuten, alle Völker der Erde werden sich selbst mit dir segnen.
Boah, okay, aber das degradiert den Text ja völlig.
Wie meinst du das?
Naja, wenn ich das reflexiv lese, dann schrumpft Abraham ja zu einem reinen Lifestyle-Vorbild.
Mhm.
Die heidnischen Völker schauen auf ihn und sagen sich, schau mal, wie gut es dem geht. Ich wünschte, ich hätte auch so viel göttliches Glück.
Ja, genau.
Das ist ja, als ob in einem Testament steht, die Nachbarn werden sich an deinem Reichtum ein Vorbild nehmen. Also, sie schauen über den Gartenzaun und bewundern das Haus.
Sehr gutes Bild.
Wenn ich es aber passiv übersetze, dann heißt das, dein Reichtum wird an die Nachbarn ausgezahlt.
Exakt.
Im ersten Fall gucken sie nur, im zweiten Fall fließt das Geld tatsächlich. Da frage ich mich echt, haben die antiken Grammatiker, auf die Speiser sich da stützt, einfach schlampig gearbeitet oder steckt da eine theologische Agenda dahinter?
Was hier wirklich faszinierend ist, der Gelehrte Alan McRae hat sich genau diesen Mechanismus angesehen.
Okay.
Er hat alte hebräische Grammatiken auf Speisers eiserne Regel hin überprüft. Also diese Regel, dass das Hithpael nie passiv sein darf.
Und da
das überraschende Ergebnis war, dass viele Gelehrte über Generationen hinweg einfach unkritisch voneinander kopiert hatten.
Echt jetzt?
Ja. McRae konnte systematisch nachweisen, dass mindestens ein Viertel aller Hithpael-Vorkommen im Alten Testament zwingend passiv übersetzt werden müssen.
Wahnsinn.
Weil der narrative Kontext der jeweiligen Passagen schlichtweg nichts anderes zulässt. Rein linguistisch gibt es also null Fundament, sich gegen die passive Lesart zu sperren.
Okay, und diese passive Lesart ändert ja die gesamte Flugbahn der biblischen Erzählung.
Absolut.
Abraham wird quasi vom passiven Schaufenstermodell zu einem aktiven Kanal. O.T. Allis beschreibt das in den Quellen sehr plastisch. Er sagt, man reiße das evangelikale Herz aus dem Verschluss, wenn man das nur reflexiv liest.
Ja, das ist stark formuliert.
Finde ich auch. Die antiken Übersetzer, ob das jetzt die griechische Septuaginta war, die aramäischen Targumim oder die Vulgata, die haben instinktiv alle die passive Form gewählt. Also werden gesegnet werden.
Und der Apostel Paulus greift Jahrhunderte später exakt dieses grammatikalische Detail auf. Darauf baut er seine gesamte Theologie für die Nichtjuden auf.
Ah, krass. Wo genau?
In der Apostelgeschichte 13 und im Galaterbrief zitiert er dieses Versprechen. In Galater 3, Vers 8 nennt er es sogar das im Voraus verkündete Evangelium für die Nationen.
Das heißt, Paulus liest da überhaupt keine Aufforderung, dass die heidnischen Völker den Patriarchen nur bewundern sollen.
Nein, überhaupt nicht. Er liest es als juristische Zusage. Die Zusage, dass der Segen konkret die Erlösung durch den kommenden Christus aktiv in die ganze Welt getragen wird. Dr. Vanoy spannt den Bogen hier konzeptionell sogar bis zurück zu Genesis 3, Vers 15.
Wo prophezeit wird, dass der Same der Frau der Schlange den Kopf zerschmettert.
Richtig. Der Theologe Gerhardus Voss fasst das in den Notizen auch faszinierend zusammen. Er sagt, Gott wählt eine einzige semitische Familie aus, aber nicht um sie exklusiv zu behandeln,
sondern
um durch sie das erlösende Werk für alle anderen voranzutreiben. Eine Familie wird ausgewählt und quasi isoliert, damit am Ende die ganze Welt integriert werden können.
Das ist ein gigantischer theologischer Rahmen. Und das hängt buchstäblich an der Interpretation eines einzigen Vokals.
Ja, Wahnsinn, oder?
Total. Aber wenn Abraham jetzt diese weltweite Heilsmaschine im Gang setzen soll, dann kann er ja nicht einfach ewig als Nomade durch die Wüste streifen. Er braucht doch einen Ort, einen geografischen Anker.
Und genau an diesem Punkt wechseln wir von der theoretischen Grammatik zu sehr handfesten territorialen Versprechen.
Okay.
In Genesis 12, Vers 7 wird Abrahams Nachkommen das Land versprochen. Und es ist super spannend, wie Gott diese Information kommuniziert.
Inwiefern?
Es ist das erste Mal im Alten Testament, dass die Formulierung auftaucht, der Herr erschien Abram. Das hebräische Verb ra'a steht hier im Passiv. Dr. Vanoy ordnet das als klassische Theophanie ein.
Eine Theophanie? Also eine temporäre Manifestation Gottes, die man mit den äußeren Sinnen wahrnehmen kann.
Genau.
Abraham hat also wirklich etwas mit seinen physischen Augen gesehen.
Ja, und das steht im direkten Kontrast zu Genesis 15, ein paar Kapitel später. Da kommt das Wort des Herrn zu Abraham in einer Vision.
Wo liegt da der Unterschied für die damalige Zeit?
Bei einer Vision geschieht die Wahrnehmung intern. Also im Geist, ohne dass sich physische Elemente im Raum manifestieren. Aber beide Kommunikationsformen dienen der Festigung dieses Versprechens. Und in Kapitel 15 und 17 werden die Grenzen des Landes dann klargesteckt, vom Euphrat bis zum Fluss Ägyptens.
Mhm.
Und, ganz wichtig, dieses territoriale Versprechen wird explizit als ewig deklariert.
Okay, da hake ich jetzt mal stellvertretend für dich als Zuhörer ein, weil hier wird es ja wirklich interessant.
Mhm.
Wir haben hier ein Versprechen, das als ewig gelabelt wird, mit extrem präzisen geografischen Koordinaten. Aber wenn wir uns die Historie ansehen, verliert Israel dieses Land ja zwischendurch.
Ja, immer wieder.
Babylonisches Exil, Vertreibung. Wie geht man damit um, wenn ein ewiges Versprechen historisch scheitert? Müssten sich die antiken Texte doch eigentlich selbst disqualifizieren, oder? Warum ist es heute noch wichtig, ob man das geografisch oder rein spirituell liest?
Wenn wir das mit dem größeren Bild verbinden, dann zeigt Dr. Vanoy hier sehr objektiv die verschiedenen Lösungsansätze auf.
Okay, schieß los.
Einige verweisen darauf, dass unter David und Salomo diese provisorischen Grenzen tatsächlich mal kontrolliert wurden. Aber das löst das Problem des Begriffs ewig nicht wirklich, weil das Land ja später wieder verloren ging.
Richtig.
Deshalb gibt es heute grob zwei große theologische Interpretationswege. Der erste Weg ist die spirituelle Lesart.
Wie funktioniert die?
Die besagt, dass sich die Landverheißung im Neuen Testament auf die christliche Kirche übertragen hat. Die Kirche wird hier als das spirituelle Israel Gottes betrachtet. Das physische Stück Erde im Nahen Osten wird also quasi symbolisch für die weltweite Ausbreitung des Segens verstanden. Das Land wird universalisiert.
Das ist natürlich eine elegante Methode. Man transferiert ein historisch schwieriges Versprechen einfach auf eine unangreifbare geistliche Ebene.
Ja, genau.
Und wie sieht der zweite Weg aus?
Der zweite Weg, zu dem Vanoy in seiner Analyse übrigens tendiert, pocht auf die literale, also wörtliche Struktur der Texte.
Mhm.
Befürworter dieser Richtung weisen darauf hin, dass viele prophetische Bücher, die nach dem babylonischen Exil geschrieben wurden, den Menschen immer noch eine physische Rückkehr und ein wörtliches Land versprechen.
Also ein echtes Stück Land.
Genau. Für diese theologische Richtung bleibt der abrahamitische Bund eine ungebrochene Einheit, die noch nicht vollständig eingelöst wurde. Sie erwarten eine zukünftige wörtliche Erfüllung für Israel. Und darin sieht man den Wert, antike Texte in ihrem historischen Rahmen zu betrachten.
Total.
Es bewahrt uns vor der Informationsüberflutung und lässt uns Muster erkennen.
Unabhängig davon, ob man das jetzt geografisch oder spirituell interpretiert, Abraham steht vor dem Problem, dass ihm da was Unfassbares versprochen wird. Und er will harte Garantien.
Verständlich.
In Genesis 15 verlangt er von Gott ein Zeichen. Wir bewegen uns jetzt von der Verheißung zur grausamen, aber rechtlich bindenden Ratifizierung. Wie garantiert Gott dieses riesige Versprechen?
Bevor wir in die Eingeweide dieses Rituals schauen, müssen wir Vers 6 betrachten. Der setzt nämlich den intellektuellen Rahmen. Der Text sagt, Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an.
Ein krasser Satz.
Absolut. Der Kommentator Leupold beschreibt das als meisterhafte Darlegung der Rechtfertigung durch Glauben.
Paulus greift das in Römer 4 auf, ne? Erlösung nicht durch Werke, sondern durch Gnade.
Genau. Aber direkt nach diesem Moment tiefen Vertrauens verlangt Abraham eine äußere rechtliche Sicherheit. Und Gott lässt sich darauf ein und befiehlt ein sehr makaberes Ritual.
Was muss er tun?
Abraham muss eine Ferse, eine Ziege und einen Widder halbieren. Und er muss die blutigen Hälften so gegenüberlegen, dass ein Pfad dazwischen entsteht.
Okay, das klingt für uns heute einfach nur nach einem okkulten Opferritual. Aber der Gelehrte Meredith Klein macht in seinem Buch By Oath Consigned klar, das war knallhartes, antikes Vertragsrecht.
Exakt. Der Begriff einen Bund schließen heißt im Hebräischen wörtlich Karat Berit, also einen Bund schneiden.
Schneiden? Wow.
Das war keine Metapher. Klein erklärt, dass dieser Eidritus in Vertragsratifizierungen absolut üblich war. Die implizite Bedeutung, wenn man da durchging, war, so soll es mir ergehen. Ich soll wie diese Tiere zerschnitten werden, wenn ich diesen Bund breche.
Ephraim Speiser verweist da ja auch auf diese Mari-Dokumente aus Mesopotamien, oder?
Richtig. Dort stand die Redewendung, einen Esel schlachten, synonym für Verträge schließen. Und in Jeremia 34 rechnet Gott mit Führungspersönlichkeiten ab und sagt ihnen, ich werde euch so behandeln wie das Kalb, das ihr in zwei Teile geschnitten habt, als ihr zwischen seinen Stücken hindurchgegangen seid.
Es war also die absolute Haftung.
Ja.
Und jetzt kommt der Wendepunkt. Abraham fällt in einen Tiefschlaf. Eine dichte Finsternis überkommt ihn. Und dann erscheint wieder eine Theophanie. Ein rauchender Ofen und eine lodernde Fackel.
Und das ist die Subversion schlechthin. Gott alleine fährt zwischen den Fleischstücken hindurch.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Warum macht Gott das allein?
Normalerweise gab es antike Suzeränitätsverträge. Ein großer König zwingt einen schwächeren Vasallen. Der Schwächere leistet den Schwur und bindet sich an den Fluch. wie beim Sinaitischen Bund, wo das Volk schwört.
Aber hier ist es ein Verheißungsbund, ein Promissory Grant.
Genau. Der Höhergestellte, also Gott, leistet den Eid und nimmt den Fluch auf sich. Klein nennt diese Szene das Golgatha des Alten Testaments.
Also was bedeutet das für dich als Zuhörer? Stell dir mal vor, du unterschreibst einen riesigen Kreditvertrag. Aber statt dass du die Haftung übernimmst, nimmt die Bank den Stift, unterschreibt für dich und sagt, wenn du nicht zahlst, pfänden wir unsere eigenen Häuser.
Ja, das ist völlig absurd und revolutionär für die damalige Zeit. Es zeigt Gottes unbedingte Verpflichtung.
Wir sind heute von einer trockenen Vorlesung gestartet, haben gelernt, wie ein einzelner Vokal die Weltrettung verändert, den Unterschied zwischen Theophanie und Vision geklärt und herausgefunden, warum das Schneiden eines Bundes das radikalste Vertragsrecht der Antike war.
Und genau das ist der Mehrwert. Wenn wir verstehen, wie diese Texte konstruiert wurden, bewahrt uns das vor der Informationsüberflutung und lässt uns Muster in der Menschheitsgeschichte erkennen.
Denk mal darüber nach. In der Antike haben Herrscher buchstäblich Tiere zerschnitten und ihr Leben verwirkt, um zu sagen, mein Wort gilt.
Mhm.
Heute klicken wir blind auf Terms of Service und brechen kleine Versprechen jeden Tag. Wenn die Sprache der Verträge unsere Kultur formt, wie viel ist ein Versprechen in unserer digitalen Welt eigentlich noch wert, wenn es nicht mehr geschnitten wird? Bis zum nächsten Mal beim Deep Dive.